Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast beim lieben Uli Wittmeier. Hallo, lieber Uli.
Hallo, lieber Andreas. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf, lieber Uli. Uli, du bist mir im Internet aufgefallen. Auf Facebook habe ich in einer Gruppe einen Newsletter von dir gesehen und den hast du als YouTube-Video veröffentlicht.
Genau.
Und dann habe ich mir den angeguckt und dann habe ich gedacht, was ist denn mit Uli? Und dann ist mir bewusst geworden, dass du etwas langsamer sprichst. Und dann hat jemand unter dieses Video gepostet, er bewundert deinen Mut, dass du sozusagen ein Video gemacht hast und den Newsletter nicht wie sonst in Schriftform rausgegeben hast. Und dann hast du darauf geantwortet, das hat mit Mut überhaupt nichts zu tun, sondern das war schon immer mein Traum, mein Wunsch. Und deshalb habe ich es einfach gemacht. Das hat mich so angesprochen, so beeindruckt, dass ich dir gleich eine E-Mail geschickt habe und du hast mir sofort geantwortet und gesagt, Andreas, klar, lass uns mal skypen. Dann haben wir über eine Stunde geskypt. Ja. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und dann war klar, ich komme dich hier besuchen im schönen Leonberg und wir machen ein Glückfinder-Interview. Uli, fangen wir vorne an. Du wurdest geboren, du bist zarte 48 Jahre alt, das darf ich an der Stelle sagen, weil du eigentlich aussiehst wie Mitte 30 oder eher Anfang 30.
Dankeschön.
Bitteschön. Lass uns beginnen. Als du geboren wurdest, kam es zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff?
Ja, bei mir ging die Lunge zu statt auf bei der Geburt und dadurch sind einfach ein paar Gehirnzellen abgestorben und die wirken sich bei mir auf die Sprache, aufs Gangbild und die Feinmotorik aus. Feinmotorik heißt, ich könnte jetzt keine Perlen auf eine Schnur auffädeln, jedenfalls nicht so einfach wie andere.
Gut, Uli, das könnte ich jetzt auch nicht. Aber, also, gut, du hast mir gesagt, am Anfang haben alle gedacht, das hat man nicht sofort gemerkt. Irgendwie wurde das mit dem Wort, ich nenne es jetzt einfach mal Spätzünder, abgetan, aber irgendwann kamen sie drauf, dass vielleicht tatsächlich eine leichte Einschränkung vorliegt.
Ich habe 5 ältere Brüder und eine ältere Schwester und dadurch hatte meine Mutter natürlich Erfahrung, was ein Kind wann können sollte und ging dann irgendwann zum Arzt und sagte, du, hier stimmt was nicht. Und er sagte dann, wird ein Spätentwickler sein. Und mit der Zeit hat man dann die Behinderung festgestellt.
Du bist dann ganz normal herangewachsen. Ja. Wie hast du es vorhin genannt? Mit dem üblichen Mobbing?
Genau, also das ist oder war damals ganz üblich, dass man halt auch mal ausgegrenzt wurde. Im Nachhinein sage ich sogar, ich kann es verstehen, weil ich lief früher schlechter wie heute und wollte mit allen Fußball spielen und so weiter. Und wenn ich dann nach vorne gestürmt bin, lag ich halt nach 10 Meter auf der Nase und der Gegner hatte den Ball wieder. Also heute habe ich Verständnis für die Leute, weil ich da auch einen Einschnitt für sie dargestellt habe. Und früher haben das dann einfach meine Brüder geregelt, die, wenn ich zu sehr gemobbt wurde, bin ich heim. Hab gesagt, wie viel mich würfen, und dann kamen die mit und haben das auf ihre Art geregelt. Ich wundere mich heute im Nachhinein, dass viele dieser damaligen Kinder heute Freunde von mir sind, weil ich hatte seelische Schmerzen durch sie und sie hatten körperliche Schmerzen durch mich.
Beziehungsweise durch deine Brüder.
Genau.
Und heute seid ihr Freunde. Was du vorhin gesagt hast, Andreas, ich konnte mich natürlich massiv konzentrieren, relativ normal zu gehen und relativ normal zu sprechen, aber das bedeutete einfach über 100% Konzentration.
Ja, also bei mir war der Vorteil oder Nachteil, dass ich meine Gangbild und meine Sprache mit sehr viel Konzentration verbessern konnte. Also Vorteil nenne ich es deshalb, weil ich es konnte. Nachteil, weil es dann jeder von mir erwartet hat. Und das hieß, wenn ich richtig gelaufen bin, man sagte damals richtig, sprich, wenn ich normaler gelaufen bin, war es schon falsch. Und falsch sollte man ja eh nichts machen. Aber wenn ich richtig lief, gab's Zuneigung, Anerkennung. Wenn ich schlecht lief, gab's Abneigung. Und das führte dazu, dass ich mir irgendwann weniger Mühe gegeben habe, denn jeder Mensch will stressfrei leben. Sprich, dann laufe ich gar nicht mehr gut, dann bleibt der Stresslevel wenigstens gleich.
Das stimmt, ja. Du bist dann mit 15 Jahren in ein Internat gekommen, wo du sagst, was ziemlich gut war für dich, weil dadurch konntest du dich von zu Hause ablösen.
Ja, also ich war davor hier in Sindelfingen im Nachbarort in der Schule und hatte einfach sehr gute Noten. Und meine Mutter hätte mich schon früher in das Internat geschickt. Ich wollte aber nicht. Und das wurde auch akzeptiert. Und irgendwann sagte ich, mit meinen Noten muss ich mehr machen und kam ins Rehabilitationszentrum nach Neckargemünd. Man kann sagen, da war damals die Elite der Behinderten von Deutschland versammelt. In meiner Klasse war jemand von Amrum, der Nordseeinsel, und einer aus dem Saarland. Also, ja, ich wurde, auch als ich dahin wollte, einen Tag komplett durchgetestet, ob ich überhaupt in der Lage bin, die schulischen Anforderungen zu erfüllen. Und dann hat man mich dort angenommen und es war die tollste Zeit für mich, weil ich einfach selbstständiger wurde.
Weg vom Hotel Mama?
Genau, weg vom Hotel Mama hin ins Bralle Leben, und da waren 800 Jugendliche und war immer was los. Und wenn, ich habe vorher erzählt, ganz am Anfang gab es einen kleinen Kulturschock. Mir hat ein Essen nicht geschmeckt und ich sagte zur Erzieherin, quasi Mama-Ersatz, mag ich nicht, mach was anderes. Und sie sagte, mag ich auch nicht, geh im Supermarkt was holen und koch da was. Und dann sagte ich, gut, geh ich halt. Und sie rief hinterher, koch 2 Portionen, ich hab auch Hunger. Also fand ich damals unverschämt. Heute sag ich, super, weil da habe ich Kochen gelernt und kam ins normale Leben herein. Und bei 800 Jugendlichen, das war eine Welt für sich, mit allen Emotionen, Ausgrenzungen, Eingrenzungen, war alles dabei.
Du hast dann, du warst 4 Jahre dort.
Ja.
Und hast das Internat verlassen, kamst zurück und hast mir dann gesagt, dann kam das normale Leben, also in Anführungsstrichen normale Leben auf dich zu. du warst mit 20 Jahre alt und dann hast du dir die ersten Gedanken gemacht, 20 Jahre keine Freundin, ich muss was ändern.
Also ich kam mit 18 zurück und hat dann länger versucht, eine Freundin zu finden und alle Menschen sagten immer, wow, sie bewundern mich, was für ein toller Mensch, toller Charakter. Aber über den Status guter Freund kam ich nie hinaus und mit Anfang 20 habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich muss da was ändern. Und weil ich zwischen Internat und diesem Gedankengang oder Zwiesprache mit mir auch viel Langeweile hatte, wog ich damals 107 Kilo.
Hast die Langeweile sozusagen mit Essen kompensiert?
Ja, Essen machen ja viele. Essen ist für viele Kinder eine Belohnung. Lieblingsessen ist Anerkennung. Also Essen ist positiv belegt. Und wenn es dann einem nicht so gut geht, holt man sich gute Gefühle übers Essen.
Das hast du gemacht. Du hast damals zu Spitzenzeiten 107 Kilo gewogen.
Ja.
Und dann hast du gesagt, okay, wenn das mit der Freundin nicht klappt, dann muss ich an mir was ändern.
Ja, also ich hab's krasser formuliert.
Ich weiß.
Und Andreas ist so nett, diese Worte nicht zu benutzen.
Richtig.
Ich tue es. Und zwar sagte ich, ich bin ein fetter, behinderter Single und muss daran was ändern. Und da ich damals schon um die 20 Jahre Therapie hinter mir hatte und nicht das Wissen von heute, dachte ich, an der Behinderung geht eh nichts mehr, also musst du abnehmen. Und deshalb bin ich in einem Fitnessstudio, nein, ich benutze bewusst den Begriff Muckibude, weil es gibt ja auch Fitnessstudios mit Physiotherapeuten und allem, aber mir war damals instinktiv schon klar, ich will meinen Weg gehen und mir nicht von geschultem Personal sagen lassen, was ich kann und was nicht. Und deshalb bin ich bewusst in eine Muckibude gegangen.
Du, da kommen wir nachher noch drauf, denn du, dir hat dann mal geschultes Personal was gesagt und denen hast du dann mal ordentlich Feedback gegeben. Aber du bist in die Muckibude und wie das so ist in deinem Leben, wenn du was machst, machst du das richtig. Du bist 7 Tage die Woche trainieren gegangen.
Ja, also.
Bei 7 Tagen in der Woche ist das jeden Tag.
Richtig. Ich hatte damals ein einfaches Bild. Ich wollte ja den Mädels gefallen, und da in meiner Kindheit sich alles um Schwächen gedreht hat, war mir immer klar, dass alle auf mein Gangbild gucken, auf das, was ich nicht kann, wenn ich in der Raum betrete. Und so kam ich auf die Idee, meinen Body so zu formen, dass die Leute nicht mehr sagen, guck mal, wie der läuft, sondern dass die Leute sagen, schau dir den Body an und wie der läuft. Mhm. Und deshalb habe ich natürlich nicht vom ersten Tag an 7-mal die Woche trainiert, sondern ich hab's immer mehr gesteigert, weil ich gemerkt habe, der Körper verändert sich schon gut. Ich habe damals schon Stärken an mir erkannt, ohne sie nutzen zu können. Das habe ich später gelernt. Und so habe ich dann einfach immer häufiger trainiert, wenn ich arbeiten ging siebenmal die Woche, wenn ich Urlaub hatte, auch mal öfters, sprich morgens und abends.
Wahnsinn. Du hast es gerade angesprochen, du bist arbeiten gegangen. Das ist eine sehr lustige Geschichte, denn du bist in eine Berufsberatungsstelle gegangen, um dir sozusagen dich für einen Beruf beraten zu lassen. Man hat dir dann auch etwas angeboten. Das erschien dir aber zu weit weg, beziehungsweise die Zeitspanne, wann das losgehen sollte, war zu lang. Und dann hast du in der Berufsberatungsstelle einfach gesagt, also wo ich schon mal hier bin, suchen Sie nicht auch jemanden?
Ja.
Und da haben die gesagt, ja, wo sie gerade so fragen, sie haben recht.
Richtig. Und so bin ich durch meine Frechheit beim damaligen Arbeitsamt gelandet. Und das ist jetzt schon 28 Jahre her. Geplant war mal ein halbes Jahr.
Genau, du warst für ein halbes Jahr eigentlich befristet. Heute bist du ja jetzt am Arbeitsamt seit 28 Jahren als Fachkraft angestellt und hast da eine wunderbare Karriere hingelegt sozusagen. Das heißt also, du hast für dich den Sport entdeckt.
Ich habe dann im Fitnessstudio irgendwann mit Spinning angefangen, weil ich gerne Rad fahre und habe da auch kräftig teilgenommen und irgendwann hatte das Studio kein Spinning-Instructor mehr und ich habe dann einfach gesagt, was muss man denn da machen, was brauche ich? Nein, Wochenendausbildung habe ich gesagt, mache ich. Und das Spannende dabei war, dadurch, dass ich Spinning gemacht habe, hat meine damalige Physiotherapeutin ihre Ausbildungsunterlagen geändert, weil, was ich gar nicht wusste bis dahin, Spastiker können laut Schulmedizin keine schnellen Bewegungen machen. Und sie sagte dann, kann ich so nicht mehr weitergeben, weil du kennst es ja.
Mhm. Genau. Du kannst es, du kannst diese schnellen Bewegungen beim Spinning sehr gut, denn du hast auch regelmäßig volle Kurse gehabt. Du hast für dich entschieden, diese Spinning-Kurse, das ist meine Party, da mache ich das, was mir gefällt. Mit meiner Musik, da hatten wir es gerade eben drüber, mit meiner Musik und in meinem Tempo. Und das hat natürlich seine Fans gefunden in dem Studio, sodass deine Kurse auch immer gut besucht waren.
Ja, also zu Beginn wollte ich, dass sich alle wohlfühlen und ich war dort schon um die 30 und habe schon immer einen etwas älteren Musikgeschmack gehabt und normalerweise laufen in so Kursen Techno und was es da alles gab und bei mir waren es halt Oldies. Und so habe ich es dann am Anfang geschafft, meinen Kurs zu lehren, weil ich wollte, dass sich jeder wohlfühlt und so weiter. Und wer nicht über alle vier Backen gegrinst hat, hat mich nervös gemacht und dann war mein Kurs leer und ich wollte aufgeben, aber die Studioleitung sagte, Uli, wir haben einen Vertrag über ein Jahr und ob zu dir jemand kommt oder nicht, interessiert mich nicht. Du hast ein Jahr hier zu erscheinen. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich ab sofort aus jeder Spinningstunde meine persönliche Party und hab Oldies laufen lassen, hab mitgegrölt und hatte Spaß. Und dieser Spaß hatte magnetische Wirkung auf die Teilnehmer. Meine Kurse waren wieder gut besucht.
Hm. Du hast dazu einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, früher wollte ich, dass mich alle lieben. Heute sage ich, wenn mich einmal alle lieben, dann ziehe ich mich zurück und mache mir Sorgen.
Ja, also es kann gar nicht sein, dass mich alle lieben. Das schafft kein Mensch. und bei der aktuellen politischen Lage und bei der Strömung, die manche Menschen äußern, also wenn mich da alle lieben würden, hätte ich ein Problem.
Das kommt sehr gut auch mit dem alle lieben, einem zweiten Satz von dir zugute, der dann nämlich heißt, Wertschätzung kommt nicht von außen. Du hast versucht, über deinen Körper, also über das Verändern deines Aussehens durch maximales Training und maximale Ausdauer hattest du einen Hammerkörper, wirklich unfassbar, und du hattest einen tollen Job, aber dennoch fehlte die Wertschätzung von außen. Richtig. Weil dort kann sie nicht herkommen, also die Wertschätzung für dich. Und dann bist du in einen Buchladen gegangen,
ja,
und hast ein Buch gekauft.
Richtig, von Louis Hay. Ich meine, es heißt Mein Körper, mein Freund oder so. Ich sehe es von hier aus im Regal. Ich sag nachher der Titel richtig. Ich teste mal den Schneidemeister. Und über dieses Buch habe ich das erste Mal was von der Realitätsgestaltung gehört, darüber, dass ich mit meinem Tun, meinen Handlungen, meinen Gedanken, meine Welt, mein Leben beeinflusse und erschaffe.
Mhm. Und dann hast du dir mehr zu dem Thema gekauft und dich dort auch weitergebildet.
Richtig, dann seit da lese ich eigentlich nur noch so Bücher. Ich habe seit da, glaube ich, wirklich keinen Krimi mehr gelesen, weil das für mich verschenkte Zeit ist. Und wenn ich wirklich mit meinen Gedanken und Emotionen Realität erschaffe und dann irgendeinen packenden Krimi lese, wo ich mitgehe, nee, will ich gar nicht wissen, was ich da alles erschaffen könnte. Mir ist das wirklich wichtig. Der Physiker Stephen Hawking hat mal die schwarzen Löcher nachgewiesen. Ich weiß noch, als ich Kind war, bei Raumschiff Enterprise oder so, hat man von schwarzen Löchern geredet? Ich nehme an, als Fantasie. Und aber so viele Leute haben Enterprise geguckt, dass ganz klar war, irgendwann muss jemand die schwarzen Löcher beweisen, weil sie in der Fantasie aller Menschen existiert hat. Und deshalb lese ich keine Krimis.
Hm. Du hast, was du ansprichst, ist ganz viel das Gesetz der Anziehung.
Ja.
Damit hast du dich sehr intensiv auseinandergesetzt. Du hast auch Bestellungen beim Universum von Bärbel Mohr. Bärbel kanntest du persönlich. Du warst sogar mal in ihrer Show. Und hast dich damit auseinandergesetzt. Und das war auch letzten Endes ein wesentlicher Bestandteil, um das letzte Puzzlestück für dein Glück sozusagen, deine Beziehung, die du heute, deine glückliche Beziehung, die du heute legst, den Grundstein dafür zu bekommen.
Ja, also ich habe jahrelang jedes Silvester und natürlich auch unter dem Jahr, aber vor allem Silvester, habe ich für mich so ein Ritual, so kurz nach 12 ziehe ich mich zurück. Und mein Wunsch war immer, ich möchte eine Beziehung. Bitte, wer auch immer, schick mir eine Frau in mein Leben. Und 2007, 2008 war das erste Silvester, wo ich mir keine Frau erwünscht habe, sondern ich sagte, hey, ich bin ein toller Typ, alles passt. Und falls eine Frau kommt, gut, wenn nicht, kommt sie später. Also, das hatte ich vorher vergessen. Mir war klar, die Frau ist schon da. Weil mir war klar, ich bin so ein toller Typ. Es kann gar nicht sein, dass ich keine Frau in mich verliebt. Natürlich nicht alle. Gott sei Dank. Aber es war für mich früher so quasi, hoffentlich kommt mal eine da. Und auch heute noch ist mir absolut klar, es kann gar nicht sein, dass keine kommen würde. Mhm. Weil in tolle Menschen verlieben sich einfach tolle Menschen. Und deshalb ist es für mich auch mein größtes Anliegen, dass ich habe, mein Herzenswunsch, Leute dabei zu erkennen, wie toll sie sind. Mhm. Und jeder Mensch kann was, hat was. Und wenn er das pflegt und hegt, dann erblüht er und ja, wer geht schon einer schönen, blühenden Blume vorbei?
Niemand, niemand. Ich bin sehr glücklich, Uli, dass ich dich, blühende Blume, sozusagen gefunden habe. Wir haben uns schon ganz viel unterhalten und ich finde deine Geschichte fantastisch. Heute bist du noch glücklicher als damals, aber wie hast du vorhin gesagt, und jetzt zitiere ich dich, vom fetten, behinderten Single zum durchtrainierten, glücklichen Ehemann sozusagen. Ja. Ganz, ganz toll. Eine ganz große Inspiration bist du für mich. Und ich hoffe auch für die Hörer.
Eins möchte ich noch sagen. Seit 2014 bin ich sehr glücklich verheiratet mit einer tollen Frau. Und der möchte ich einfach Danke sagen, weil ich finde Danke sagen wichtig. Jetzt begegnen mir immer noch Menschen hin und wieder, die sagen, sei froh, dass du so jemand gefunden hast. Und ich sag, stimmt, ich bin dankbar dafür, dass es eine Frau gibt, die bereit ist, mit so einem tollen Menschen zusammen zu sein. Und das sollte jeder über sich sagen können irgendwann. Ich hoffe, sehr bald.
Das hoffe ich auch, liebe Uli, das hoffe ich auch. Jetzt die Glückfinderfragen für dich. Ja. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein bedeutet für mich, Dankbarkeit zu leben und einfach meinen Fokus auf die Dinge zu richten, die ich schon habe und nicht über Dinge zu lamentieren, die ich nicht ändern kann.
Okay. Was glaubst du? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ich.
Kurz und knackig. Spielst du Lotto? Oder wolltest du noch was sagen dazu?
Ja, ich wollte noch was sagen, was mir diese Tage klar wurde. Wir haben vielleicht keinen Einfluss, was wir im Leben erleben. Also wenn ich sag, nur ich bin verantwortlich für alles, was ich erlebe, heißt das ja auch für Krebs oder Ähnliches. Das möchte ich nicht sagen, aber wie ich es erlebe, dafür bin ich verantwortlich. Und deshalb sage ich, ich bin für mein Glück komplett allein verantwortlich. Ich werde auch nicht mal meiner Iris in kleinen Teil Verantwortung abgeben für mein Glück.
Schön. Spielst du Lotto?
Nein.
Macht Geld glücklich?
Nein. Aber es ist gut, welches zu haben. Und früher habe ich Geld Macht gegeben. Wenn ich da so und so viel Geld habe, kann ich. Heute weiß ich, dass vom Geld mein Glück nicht abhängig ist. Ich kann viele Dinge machen, egal wie viel Geld ich habe. Und seit ich die Einstellung habe, klappt es mit dem Geld auch besser.
Sehr gut. Uli, bitte vervollständige den Satz. Ich bin glücklich, weil...
Weil ich meine Wahrnehmung darauf ausrichte. Ich habe mir im Vorfeld über die fragende Gedanken gemacht und wenn ich plump wäre, hätte ich gesagt, weil ich es will. Mhm. Aber das wäre ohne Erklärung einfach zu eindimensional. Ich richte meinen Fokus aufs Glück aus.
Das stimmt, ja. Meine letzte Frage, gibt es Bücher oder sonstige Medien für dich, die dich bei deinem Weg unterstützt haben oder die du gut findest, die du weiterempfehlen würdest, wo du sagst, die könnte man mal gelesen haben sollen?
Also, da gibt's jede Menge. Ich habe hier 3 Reihen voll Bücher und in nahezu jedem Buch steht was drin. Mary von Ella Kensington ist ganz toll. Oder auch Der Film deines Lebens finde ich als Video sehr gut. Und ich lese viele dieser Bücher wie Kochbücher. Ich ziehe mir überall was raus. Und ich würde keines meiner Bücher hergeben. Dann Louise Hay finde ich toll. Genau, Sarah und die Eule.
Ah, das stimmt, das kenne ich, das ist auch schön.
Finde ich sehr schön.
Ja, das stimmt.
Das erklärt vieles in Kindersprache.
Ja, ja.
Und meine Bitte an Eltern, lest euren Kindern vor, wenn die 12, 13 sind, da lernt ihr beide was davon. Also, Sarah und die Eule ist das Buch, das ich am meisten verschenkt habe und das ich uneingeschränkt weiterempfehle.
Gut, dann kommt jetzt noch ein Buch dazu, denn ich habe dir das erste Glückfinderbuch mitgebracht als Geschenk für dich. Und ich hoffe, das wirst du danach dann auch, wenn du es gelesen hast, uneingeschränkt weiterempfehlen.
Einen Zusatz habe ich noch und den sage ich nicht, weil Andreas mir gegenüber sitzt, sondern ich bin jemand, ich höre gerne Geschichten. Geschichten inspirieren mich teilweise mehr wie Bücher. Und nachdem sich Andreas bei mir gemeldet hatte, habe ich ein paar Podcasts angehört. Und da sage ich jetzt wirklich aus tiefstem Herzen, wenn ihr euch von unterschiedlichen Menschen inspirieren lassen wollt, dann hört die Glückfinder-Podcasts. Und er hat gerade keine Waffe in der Hand.
Nein, ich habe keine Waffe in der Hand. Und von deiner körperlichen Statur bist du mir weit überlegen. Mit dir würde ich mich nie anlegen. Also von daher, dass ich dir sage, was du sagen könntest, das gibt's ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Lieber Uli, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, werde ich natürlich auf dich verlinken. Wo soll ich denn hin verlinken?
Also, ich habe eine Homepage, www.uliwittmeier.de, und ihr findet mich auch auf Facebook, Uli Wittmeiers Newsletter, und ich finde, da kann man sich paar schöne Impulse holen.
Davon bin ich überzeugt. Ich werde auf alles verlinken, auf die Bücher, auf deine Homepage und natürlich auch auf deine Facebook-Seite, Uli Wittmeyers Newsletter. Uli, an der Stelle danke an dich für das schöne Interview.
Vielen Dank. Es ist mir eine Freude, dass du mir so viel Zeit deines Lebens geschenkt hast. Und es war ein Fest für mich. Und einen Gag zum Ende kann ich mir nicht verkneifen. Viele Menschen sagen ja, sie haben ein Problem mit einem Mikro. Geht mir genauso. Ich möchte es nicht mehr hergeben. Deshalb hast du noch Fragen?
Ja, nur noch ganz kurz einen Satz vielleicht am Schluss. Weil es hier den ganzen Podcast schon über Dankbarkeit geht. Und da hat der Uli natürlich recht. Das ist das Wichtigste auf dem Weg zu einem glücklichen Leben. Dankbarkeit zu empfinden, Dankbarkeit zu zeigen, aber auch Dankbarkeit auszusprechen. Und an dieser Stelle möchte ich mich gerne bei dem lieben Apostolos bedanken, der alle meine Podcasts bis heute geschnitten hat und dafür sorgt, dass sie so klingen, wie sie klingen, nämlich viele Erms und Ers rausschneiden, die ihr gar nicht mitbekommt, die ich in einem Interview manchmal sage, andere Geräusche, das Ganze abmischt und so macht, dass es für euch optimal zu hören ist. Lieber Apostolos, danke, dass du Teil vom Glückfinder-Projekt bist und danke, dass du mich mit deiner Arbeit so toll unterstützt. Vielen, vielen Dank. So, Uli, das war's. Ich bin fertig, wenn du dann auch nichts mehr zu sagen
hast. So eine Aussage ist immer gefährlich bei mir. Aber eines habe ich wirklich. Ich bedenke mich bei allen, die den Podcast sich angehört haben. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Impuls zu mehr Dankbarkeit und mehr Eigenliebe geben, denn ich bin überzeugt, ihr seid alle auf eure Art tolle Wesen. Danke für eure Zeit.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!